Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
Aufstände vor Banken, Invasion in Taiwan und Internetgiganten, die zu Zwangsabgaben, zu Zwangsspenden gedrängt werden. Soll man heute noch in China investieren? Ehrlicherweise, ich frage mich diese Frage ständig. Und da ich sie nur schwer beantworten kann, habe ich mir einen Experten eingeladen für unsere Community, der Herr Frank Siren. Ich bin bekennender Freund, nicht Freund, sondern vielmehr Fan von Herrn Siren, denn dieses Buch Zukunft China, also Zukunft Fragezeichen China, Ausrufezeichen, habe ich schon vor Jahren gekauft und heute darf ich jetzt erstmal Herrn Siren vor die Kamera bitten. Herr Siren, toll, dass Sie da sind.
Ja, freut mich sehr. Schöne Grüße aus Peking.
Wollte ich gerade fragen, wo schalten Sie denn zu aus Peking? Welche Ortszeit ist es da jetzt gerade?
Da ist es jetzt so kurz nach 5, würde ich sagen.
Nachmittag ja, ist es, ne?
Nachmittags, genau. Wir sind 6 Stunden voraus.
6 Stunden voraus, okay. Ja.
Aber nicht nur in der Zeit sind wir voraus, sondern auch in anderen Bereichen.
Sehr gut. Das ist genau das, was wir hochbringen wollen. Also ich darf vielleicht ein bisschen persönliche Sachen sagen. Ich habe Alibaba-Aktien gekauft, da hatte ich dieses Buch noch nicht. Also wirklich, ich bin schon seit Jahren Aktionär und habe nie verkauft. Zwischenzeitlich war ja die Aktie dann mal bei $300 an der Nasdaq. Da war ich gefühlt der Held. Jetzt sind wir irgendwo bei $95. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also gut runtergekommen.
Nicht verkaufen ist die Devise.
So, und das ist jetzt natürlich die Frage, weil...
Ja, also wenn ich jetzt mal diese 3 Stichpunkte, die man ja immer wieder hört, wenn man die sich mal im Einzelnen anschaut,
gerne, ja,
dann kommt man nämlich zu einem eigentlich ganz anderen Ergebnis. Also ich glaube, dass es keine Invasion in Taiwan geben wird, weil die wirtschaftlichen und politischen Kosten für Peking zu hoch sind. Anders als Russland hat China ja 18% Anteil an der Weltwirtschaft. Russland hat nicht einmal 3. Das heißt, da steht ein anderes Risiko dahinter. Und es gibt für die chinesische Regierung derzeit keinen Anlass, Taiwan wirklich zu überfallen. Ein Anlass wäre, wenn die Amerikaner das Ein-China-Prinzip aufkündigen würden. Aber zu dem stehen sie weiterhin. Und auf der anderen Seite haben die Amerikaner auch kein wirklich großes Interesse daran, sich in einen solchen großen Konflikt hineinziehen zu lassen oder ihn zu provozieren. Das hat damit zu tun, dass die Bevölkerung mehrheitlich keine Lust mehr hat, am anderen Ende der Welt für die Freiheit anderer zu kämpfen. Und deswegen hat Joe Biden, der amerikanische Präsident, schon zum Rückzug in Afghanistan klipp und klar gesagt, dass er davon ausgeht, dass das Zeitalter der großen amerikanischen Invasion vorbei ist. Und deswegen hat er auch ausdrücklich die Reise von Frau Pelosi nach Taiwan nicht für gut befunden, sondern hat gesagt, das war ihre persönliche Entscheidung hat damit auch Peking klar gemacht, dass man jetzt nicht wirklich an einer haltlosen Deeskalierung interessiert ist.
Die Amerikaner aber nicht daran gehindert, jetzt Waffen zu liefern, oder? An Taiwan.
Ja, aber das ist ja sozusagen gewissermaßen Teil einer Routine. Natürlich müssen die Chinesen dann Manöver machen. Das hat ja auch innenpolitische Komponenten. Die chinesische Regierung muss ja zeigen, dass sie an dieser Stelle nicht schwächlich ist. Und die Amerikaner müssen das auch zeigen. Deswegen haben die Amerikaner nochmal Waffen geliefert. Die Chinesen haben Manöver gemacht. Aber die entscheidende Frage ist, mündet das in einen Konflikt? Und das glaube ich eben nicht, weil im Großen und Ganzen die chinesische Wirtschaft auf Kurs ist und weil der größte Teil der Taiwan-Wirtschaft ja sowieso auf dem Festland ist. Die ganzen Fabriken, die ganzen Produktionen sind alle auf dem chinesischen Festland. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, würde Peking dann eher ein Stromspargesetz beschließen in Zeiten des Klimawandels und das zuerst an Taiwan-Firmen umsetzen. Und dann würde der Taiwan-Wirtschaft relativ schnell die Puste ausgehen. Also in diesem Bereich, glaube ich, gibt es Spannungen, aber keine wirklich große unmittelbare Gefahr, anders als das im Ukraine-Krieg ist. Thema Nummer zwei. Die protestierenden Menschen.
Vor Banken teilweise, ja, genau. Mhm.
Ja, da würde ich sagen, da würde ich mal steil behaupten, in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen protestieren immer irgendwo irgendwelche Menschen vor irgendwelchen Banken. Und das kann man schön filmen. Die Frage ist doch, ist das systemrelevant? Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, die Weltbankzahlen der faulen Kredite der chinesischen Banken, dann kommt man raus bei 1,4, 1,5%. Bei dramatisch hohen Devisenreserven von etwa 3 Billionen US-Dollar und einem Handelsbilanzüberschuss, denn ein Rekordüberschuss in diesem ersten Halbjahr nochmal mit 17% Wachstum. Also da sind sozusagen die Fundamentaldaten so, dass man nicht wirklich von einer drohenden Bankenkrise sprechen kann. Es gibt zwar eine starke Binnenverschuldung, die gibt es in jedem Fall, aber die wird erst wirklich relevant, wenn man seine ausländischen Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen kann. Dann muss man anfangen, Geld zu drucken, weil man eben nicht mehr genug einnimmt, zum Beispiel vom internationalen Handel. Und da haben wir im Moment die Situation, dass das in China nicht so ist, sondern dass China derzeit eine der niedrigsten Inflationen weltweit hat mit 2,5%. Das heißt, auch an der Stelle muss man immer aufpassen zwischen lokalen, regionalen Problemen, Korruption, Durcheinander, Banken, die sich übernehmen oder andere ausnehmen und einem wirklich systemischen Problem, wie wir es 2008 in den USA hatten, das dann dazu geführt hat, dass nicht nur die amerikanischen Banken, sondern auch sehr viele internationale Banken zusammengebrochen sind. Das dritte Thema, die Strafzahlungen der großen Tech-Unternehmen.
Genau. Auch das eine Strafzahlungen, Wahnsinn. Sie wurden gebeten, nein, zu spenden, oder?
Ja, auch das ist eigentlich schon eine etwas verzerrende Darstellung.
Okay, sorry.
Tatsächlich, nein, das ist ja auch richtig, das so wiederzugeben, weil so liest man das ja auch in westlichen Medien und genauso wird es auch diskutiert. Also gar keine Kritik daran. Aber tatsächlich haben wir es hier mit einem Monopolproblem zu tun. Das heißt, diese Tech-Firmen sind sehr schnell sehr groß geworden mit Hilfe des Staates, weil der Staat nämlich die Grenzen zugemacht hat und gesagt hat, wir lassen Twitter, wir lassen Facebook, wir lassen Amazon nicht rein. Und da sind dann in diesem Schutz sind eben sehr große Tech-Unternehmen entstanden, die auch erstmal sozusagen unkontrolliert gewachsen und gewuchert sind. Allen voran ist da zu nennen Tencent im Bereich des Social Media mit WeChat und einer der größten Gaming-Hersteller und jetzt auch einer der wichtigsten Player im Metaverse. Und auf der anderen Seite ist da zu nennen Alibaba, die größte chinesische Handelsplattform, die in vieler Hinsicht auch fortschrittlicher ist als Amazon. Diese beiden Firmen, um jetzt nur Beispiele zu nennen, die haben Monopole entwickelt, die dazu geführt haben, dass sie praktisch alles vom Markt weggekauft haben und dann entschieden haben, ob diese Startups, die da hochkommen, überleben oder ob man sie in den Giftschrank tut oder ob man sie langsam verhungert.
Okay.
Und da hat die chinesische Regierung gesagt, das geht so nicht weiter, wir brauchen ein modernes Kartellgesetz.
Aber halt, Moment, da möchte ich schon einschreiten, weil ich sehe es ein bisschen anders, wenn man jetzt mal Alibaba genau sieht, wo ja wir hier den Börsengang von, wie hieß die Finanzsparte, die wurde ja einfach abgesagt. Das hat jetzt erstmal mit Monopol nichts zu tun, oder?
Doch, natürlich hat das was damit zu tun. Ant Financial hätte das Monopol im Markt ausgebaut. Und bei Ant Financial war noch ein anderes Problem, dass Alibaba einfach behauptet hat, wir sind gar keine Bank, sondern wir machen nur so Mikrokredite und deswegen geglaubt haben, sie müssten sich nicht an die Spielregeln von Banken halten. Tatsächlich war das dieses Geschäftsmodell aber so groß durch Amazon im Hintergrund, durch Alibaba im Hintergrund, dass es in die Lage gekommen wäre, das gesamte chinesische Finanzsystem aus den Angeln zu nehmen. Und da hat der chinesische Staat gesagt, das geht nicht. Und hat, und das kann man der chinesischen Regierung vorwerfen, zu lange gewartet und dann im letzten Moment, wie das in China üblich ist, mit dem Holzhammer die ganze Aktion gestoppt, was natürlich zu sehr erschrockenen Reaktionen geführt hat. Und man hat im Grunde dann auch den Betrieb dieser Unternehmen, ich sage mal vorsichtig, eingefroren. Der Alibaba-Chef musste dann mal ein bisschen sozusagen den Kopf flach halten und ist dann mal nach Mallorca zum Golfen gefahren mit seinem Schiff. Und in der Zeit hat man dann ein neues und wie westliche Kartellrechtsspezialisten sagen, sehr modernes Kartellrecht aufgebaut.
Okay.
Und aufgrund dieses Kartellrechts gab es dann zu Strafzahlungen. Und es gibt westliche Schweizer Kartellrechtler, die sagen, das ist nicht viel anders geregelt als im Westen. Auch Alibaba und Tencent wären auch im Westen in Europa ein kartellrechtlicher Fall gewesen. Und tatsächlich, wenn man sich die Zahlen von 21 anguckt, im Jahr 2021, dann sieht man, dass Alibaba und weniger wächst, aber die Wettbewerber mehr Luft haben, jetzt hochzukommen. Okay. Also da zeigt sich schon diese Entwicklung. Der große Unterschied zum Westen ist, dass man das eben überraschend über Nacht einführt und dann ist der Rechtsweg ausgeschlossen und eben nicht, wie im Westen, eine lange zivilgesellschaftliche Debatte darüber führt, bei der unter Umständen dann nur die Hälfte dessen rauskommt. Das heißt, im Ergebnis hat es eine sehr schwierige Zeit gegeben, in der sehr viel Geld vernichtet wurde, was unfair gegenüber den Investoren war. Aber jetzt kommt man wieder in ruhigere Fahrwasser mit Spielregeln, die eigentlich es für die Investoren sicherer machen, in diesen Markt zu investieren und die auch einen größeren Spielraum an Investitionen bieten, weil jetzt mehr Player ins Spiel kommen. Also es ist am Ende, und das ist das Erstaunliche, eine Aktion, die zu mehr Marktwirtschaft führt, sozusagen. Die staatliche Kontrolle, die größere staatliche Kontrolle, das ist diese Ambivalenz, führt am Ende zu mehr marktwirtschaftlichem Spielraum auch für die kleinen Player.
Mega, also ich bin ja, habe ich ja gesagt, ich bin ja Aktionär bei Alibaba und freue mich, wenn Sie jetzt meine Argumente aus dem Weg räumen, weil das beruhigt mich ein Stück weit. Ich hoffe, dass das vielleicht bei der Community ähnlich ist oder hoffe, dass da viele Leute einen Mehrwert rausziehen. Aber ich frage jetzt einfach noch weiter einfach meine Besorgnisse und Sie räumen ein Ding nach dem anderen aus dem Weg und am Schluss kann sich ja jeder sein Bild selber machen. Das ist ja der Job eines Investors. Wir sind selbst in der Vermögensverwaltung auch tätig und ihr seid jeher schon immer gepredigt, Finger weg von Staatskonzernen. Also das sind insbesondere deutsche, wie zum Beispiel die Deutsche Post, Deutsche Telekom und solche Sachen, Deutsche Lufthansa, Lufthansa jetzt. Ich sage immer, warum legst du dich zu jemandem ins Bett, der viel mächtiger ist als du? Warum tust du das? Muss nicht sein. So, wir haben es jetzt auch wieder gesehen in Russland. Gazprom, tolles Geschäftsmodell, hochprofitabel, Fakt ist, nicht handelbar. Was ist es jetzt wert? Man muss es ehrlich sagen, diese Aktien, wenn du es heute, wenn sie es heute im Depot haben, als im Westen 0 Euro. Jetzt sind ja Fondsmanager, Vermögensverwalter, haben den Job, das Geld anzulegen unter sicheren Gesichtspunkten. Wie kann man da heute jetzt Alibaba-Aktien kaufen, wenn, und ich bin mir sicher, ich spreche jetzt falsch aus, Xi Jinping ja jederzeit sagen könnte. Also
das üben wir noch.
Das üben wir noch, okay. Also der Chef der Chinesen auf Deutsch gesagt, wenn der jetzt, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, diktatorisch sagen könnte, Alibaba, du zahlst jetzt wieder 10 Milliarden an Strafgeld.
Ja, das ist theoretisch möglich, aber auf der anderen Seite hat natürlich China und die chinesische Regierung diesen marktwirtschaftlichen Trend ja überhaupt erst entfacht und ist damit in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr gut gelaufen. Also wenn man mal vergleicht die Zeit des Wachstums durch marktwirtschaftlichen Wettbewerb und die Einschnitte, die wir jetzt erleben, dann steht das Verhältnis eindeutig zugunsten von marktwirtschaftlichem Wettbewerb. Und die Frage ist, warum soll die chinesische Regierung ohne Not dieses Geschäftsmodell aufgeben? Bei der Unterbrechung ging es ja jetzt da nur darum, nur in Anführungszeichen, stabilere Spielregeln einzuziehen. Es ging ja nicht darum, den marktwirtschaftlichen Wettbewerb zu unterbinden, sondern ganz im Gegenteil. Sowas kann natürlich immer wieder passieren und deswegen rate ich immer Investoren beim chinesischen Markt etwas langfristiger zu denken, so nämlich wie die chinesische Politik. Das heißt, wenn man auf schnelle Gewinne aus ist, dann fährt man unter Umständen China gegen die Wand, weil die chinesische Politik eine langfristige Strategie hat von 10, 20 Jahren. Und aus dieser Perspektive sagt man, okay, da gibt es jetzt zwei harte Jahre für Alibaba, aber dann sind Spielregeln etabliert, die für alle besser sind. Die stehen wir jetzt durch und danach geht es wieder bergauf. Man darf ja nicht vergessen, dass China erst ein Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien hat. Also da ist noch sehr, sehr viel Spielraum nach oben. Und wenn man anschaut jetzt die neue große Freihandelszone, die größte Freihandelszone der Welt, ASEP, China mit den ASEAN-Staaten, Indien ist noch nicht dabei, aber hat die Tür noch nicht ganz zugeschlagen, dann sehe ich da ein enormes Entwicklungspotenzial im Austausch mit diesen Staaten. Die ASEAN-Staaten haben zusammen erst die wirtschaftliche Kraft von Japan so ungefähr. Also da ist auch noch viel Spielraum nach oben. Und der Austausch, der zollfreie Austausch wird natürlich einen unglaublichen Schub geben. Und ich glaube, dass dieser Schub größer sein wird als der durch die WTO-Mitgliedschaft Chinas 2001.
Mega spannend. Man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, Sie haben es gerade gesagt, Herr Siren, seit 20 Jahren werden da die Märkte geöffnet. Jetzt gab es einen kleinen Dip oder einen größeren, das kann jeder für sich interpretieren. Aber wenn man mal das mit den westlichen Ländern, insbesondere Deutschland, vergleicht, dann kann ich sagen, und das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, wir gehen immer mehr zu einer kontrollierten Marktwirtschaft. Also bei uns wird ja immer mehr gesagt. Also wenn ich heute deutsche Gesetze anschaue oder deutsche Gedanken, die dann sagen, sie wollen Energieunternehmen mit ihren Zufallsgewinnen enteignen oder ich will jetzt die Worte gar nicht nennen, dann muss man schon auch ehrlicherweise sagen, ist China wirklich so?
China hat eine andere Strategie. Die chinesische Strategie ist, dass man erstmal machen lässt. Man lässt die Dinge sich erstmal entwickeln. Man hat verstanden, der Staat kann nicht selber innovativ sein, aber er kann Innovationscluster schaffen.
Und das können das haben die Deutschen nicht verstanden.
Das haben die Deutschen leider nicht verstanden. Und der Staat stattet diese Innovationscluster mit Menschen aus, also mit Budgets, mit Infrastruktur. Und dann ist aber die Aufgabe dieser Cluster, im möglichst freien Wettbewerb Innovationen zu entwickeln. Und so ist man zum Beispiel ganz schnell auf das Thema künstliche Intelligenz aufgestiegen. Und da gab es sogar ein Schlüsselereignis, nämlich als 2016 war es, glaube ich, der erste Computer es geschafft hat, einen Go-Spieler zu schlagen. Und muss man sagen, dass Go ist das chinesische Schach, ist aber viel komplexer, weil es viel, ich sage mal, intuitiver ist. Die Schachcomputer, die können ja seit Anfang der 90er Jahre im Grunde rechnen die jeden Spielzug, möglichen Spielzug durch. Das ist bei Go nicht möglich. Da braucht man künstliche Intelligenz dafür. Da haben die Politiker, die alle Go spielen, in China sofort verstanden, das ist wichtig, das brauchen wir. Und dann haben sie tatsächlich in wenigen Monaten den Hebel umgelegt und diese Wettbewerbscluster geschaffen. Und diese Cluster haben dann eben im Wettbewerb neue Technologien entwickelt und sind eben jetzt zum Beispiel führend, was das autonome Fahren betrifft und andere Technologien, wo sie tatsächlich in einer Leapfrogging-Bewegung den Westen auch zum Teil schon überholt haben. Natürlich nicht in allen Bereichen, aber doch in einigen entscheidenden Bereichen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Man lässt das erstmal laufen und dann kommt aber immer, und zwar in allen Industrien, eine schmerzhafte Phase, wo der Staat sagt, so Freunde, jetzt reicht's uns. jetzt geht ihr zu weit, jetzt werdet ihr zu mächtig, jetzt müssen wir ein paar Spielregeln einziehen, dass sich der Wettbewerb besser austariert. Das ist jetzt im Immobilienbereich so. In vielen anderen Bereichen gibt es jetzt die Phase. Und dann liest man halt in der westlichen Zeitung dann Verstaatlichung zurück zu Mao. Und das ist natürlich alles Quatsch. Ja, so blöd sind die auch nicht mehr in China. Sie haben schon verstanden, dass sie Innovationen über Wettbewerb hinführen.
Ganz tolle Worte. Lassen Sie uns mal über eine andere Sache sprechen. Und das ist, glaube ich, etwas, das die Welt mehr denn je bewegt. Denn China ist ja die Werkbank der Welt, oder war es zumindest. Und so ist ja diese Null-Covid-Politik ein ziemliches Klotz am Bein, wenn wir jetzt hören, dass ganze Regionen wieder abgeschottet werden, Millionen Metropolen. Und das ist das, was ich jetzt auch höre und lese. Und wie gesagt, ich bin kein Asien-Experte, deswegen sind Sie da. Geht es ja so weit, dass Leute keinen Zugang mehr zu Bankkonten haben oder zu anderen Dingen des täglichen Lebens, wenn sie Covid haben, so dass sie eben gezwungen werden, zu Hause zu bleiben. Das dadurch möglich ist, dass durch dieses Social Scoring Modelle, die da vorhanden sind, und das ist auch etwas, das, sage ich jetzt mal, im Westen eher kritisch beäugt wird. Frage ich Sie, stimmt es überhaupt?
Das stimmt alles, aber es gibt immer eben auch eine andere Perspektive. Und ich glaube, was wir jetzt schon im Gespräch gesehen haben, wir müssen den Perspektivwechsel. Wir müssen die Ambivalenz von Entscheidungen und Entwicklungen sehen. Wir müssen verstehen, dass man von zwei Seiten auf die Sache blickt. In China ist die Situation folgendermaßen. Das Gesundheitssystem ist etwa 10-mal schwächer als das deutsche Gesundheitssystem, wenn man die Intensivbetten pro 100.000 Einwohner nimmt. Das heißt, die chinesische Regierung sah sich nicht in der Lage, den Weg zu gehen, den der Westen gegangen wäre, weil schon im Westen das Intensivbettensystem kaum ausgereicht hat, um in der ersten Welle die Erkrankungen auszuhalten. Also hat man sich eher aus der Not entschlossen, das Land zu schließen. Und hat dann relativ strenge Lockdowns verhängt, wobei die strengen Lockdowns, von denen Sie gerade berichtet haben, auch eher die Ausnahmen sind. Die Ausnahmen, in denen Dinge schiefgegangen ist. Die größte und brutalste und schlimmste Ausnahme war in diesem Frühsommer Shanghai, wo man einfach aufgrund der Olympischen Spiele und anderer politischer Ereignisse zu lange gewartet hat. Und sich die Omikron-Variante sehr stark ausbreiten konnte. Und als man dann Mitte März zugeschlagen hat, beziehungsweise reagiert hat, da war es im Grunde schon zu spät und da konnte man das nur noch mit aller Härte machen. Und dann gab es diese unmenschlichen und brutalen Vorfälle, wo dann Tiere erschlagen wurden, wo Häuser zugeschweißt wurden und so weiter und so fort, wo Leute das Probleme hatten, genug zu essen zu kriegen. Nur, und ich will das damit auch nicht relativieren, nur man muss ganz klar sagen, das war eine Ausnahme. 90% der Bevölkerung sind durch diese Politik von Covid verschont geblieben. Und 10% mussten in wechselnder Zusammensetzung, in wechselnden Städten sozusagen unter diesen Lockdowns leiden. Und diese Lockdowns, muss man sagen, waren aber in der Regel Semi-Lockdowns. Das heißt, da waren dann die Büros zu, die Schulen zu, die Restaurants konnten kochen, aber man konnte da nicht essen, musste jeden Tag testen gehen, konnte sich aber frei bewegen. Das war die Regel in China. Trotzdem ist es inzwischen zu einer Entwicklung gekommen, wo diese Politik nicht mehr tragbar ist. Ich würde sagen, in den ersten zwei Jahren, 2021, hat es eigentlich für China sehr gut funktioniert. Und jetzt durch Omikron ist diese Politik, ich sage mal, hinfällig geworden. Sie funktioniert nicht mehr, weil eben Omikron nicht mehr so viele schwere Verläufe hat und weil man sich gleichzeitig viel schneller ansteckt. Und jetzt hat aber die chinesische Politik das Problem, das Narrativ zu ändern und die Erzählung zu ändern. Und es kommt noch was unglücklicherweise hinzu, dass nämlich im Oktober es den 20. Parteitag gibt. Und der Staatspräsident, der hat ja die zwei Legislaturperiodenregelung ausgehebelt und beginnt im Oktober seine dritte Amtszeit. Und da sind natürlich alle Leute nervös, beziehungsweise die, die gegen ihn sind, hoffen noch, dass sie ein paar Punkte machen können und er muss das verteidigen. Und deswegen wird jetzt bis Mitte Oktober noch immer hart reagiert. Man redet zwar auch schon von internationaler Öffnung, aber es sind zwei Schritte vor und ein Schritt zurück. Oder vielleicht ist es sogar umgekehrt. Da passiert im Moment noch zu wenig. Und das führt im Moment dazu, dass die chinesische Wirtschaft sozusagen ins Stocken gerät. Mhm. Weil das natürlich auf die Nachfrage drückt. Die Leute warten ab mit Immobilienkäufen, sie warten ab mit Autokäufen. Und hinzu kommt, dass die Wirtschaft dadurch geschädigt wird, dass der internationale persönliche Austausch nicht möglich ist. Es ist zwar nicht mehr so schwierig, aus China rauszukommen, aber es ist sehr schwierig, reinzukommen, zumindest für Ausländer. Die Chinesen kommen kaum noch raus. Und natürlich ist ein Land, das 18% an der Weltwirtschaft hat, auf diesen internationalen Austausch angewiesen. Und diese beiden Faktoren führen im Moment zu der gegenwärtigen Wirtschaftskrise. Ich glaube aber, dass es kein langanhaltender Nachfragestopp ist, sondern nur ein Aufschieben und ein Abwarten. Mhm. Und mein Eindruck ist auch, dass spätestens nach diesem Parteitag dann ein doch größeres Konjunkturprogramm, das jetzt schon 2-3 Mal angekündigt wird, auch realisiert wird, weil dann ist das neue Team um den alten Staats- und Parteichef im Amt und dann will man natürlich zeigen, dass es bergauf geht. Und deswegen wird wahrscheinlich jetzt auch das Pulver nicht so schnell verschossen, sondern man wartet, um dann im letzten Quartal noch eine schöne Aufwärtsbewegung hinzukriegen. Weil in den Jahrzehnten zuvor waren die chinesische Regierung eigentlich relativ schnell in der Lage, solche Konjunkturprogramme auf die Straße zu bringen. Mhm. Diesmal ist das anders und dann wird man sich wahrscheinlich, und da ist auch ein bisschen Hoffnung drin, auch für mich selber, dann wird man die Grenzen wahrscheinlich wieder öffnen und dann kann ich wieder einmal im Monat oder alle 6 Wochen nach Deutschland, nach Europa fliegen und sitze nicht hier in dem größten Freigehege der Welt fest.
Schön, okay. Ich habe noch 2 Fragen, Herr Siren. Vielleicht auch an die Zuschauer, das wissen vielleicht die wenigsten, denn China ist eine der wenigen Volkswirtschaften, wenn ich das so sagen darf, die weltweit ihre Zinsen gesenkt haben sogar. Also wir, Deutschland oder die westlichen Länder, alle, kann fast sagen, alle heben die Zinsen stark an. China hat es zumindest ein bisschen gesenkt. Und gleichzeitig gibt es aber Probleme auf dem Immobilienmarkt. Also es gehen ja auch wieder Bilder durch die Presse, wo neue Häuser gebaut wurden, Jahre leer waren und jetzt abgebrochen werden, weil einfach die nicht besetzt werden oder nicht genutzt werden oder auch kein Bedarf dafür da ist. Es gab ja auch diese Evergrande oder Evergrande, also auch das ist ein großer Immobilienkonzern oder wahrscheinlich einer der größten in China, ging auch durch die Presse, heute hört man nicht mehr viel davon. Also wie steht's denn um die chinesische Wirtschaft, wo ja der Häuser- und Immobilienmarkt schon auch wie in vielen Volkswirtschaften eine tragende Rolle ist?
Auch da hat man eben eine Korrektur bei den Spielregeln gemacht. Mhm. Man hat gesehen, der Immobilienmarkt überhitzt sich und hat dann gesagt, okay, da muss man Spielregeln einziehen. Man muss die Höhe des Eigenkapitals zum Beispiel erhöhen. Man muss das Eigenkapital erhöhen. Man muss andere Spielregeln einführen. Wann dürfen Wohnungen an wen verkauft werden, also in welchem Stadium der Entwicklung. Dann ist die Frage, wie viel Eigenkapital muss der Immobilienkäufer haben? Wie viele Wohnungen darf man pro Familie kaufen? Das hat in China übrigens dazu geführt, dass sich viele Ehepartner haben scheiden lassen auf dem Papier, weil sie dann mehr Wohnungen kaufen konnten. Diese Spielregeln sind sinnvoll. Und damit es jeder merkt, das ist halt in China vielleicht anders als in Deutschland, sucht man sich dann ein Huhn raus, um die Affen zu erschrecken, sagt man im Chinesischen. Und das war eben dann Evergrande. Die haben es zu weit getrieben und dann wird an denen ein Exempel statuiert. Nun ist auch Evergrande nicht systemrelevant. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ein großer Nein, bei weitem nicht. Deswegen wurde auch ausgesucht, der Immobilienmarkt in China, der Immobilienentwicklermarkt ist ein relativ zersplitterter Markt. Und insofern ist das kein systemrelevantes Thema, sodass man sich jetzt die Frage stellen muss, okay, neue Spielregel ist in Ordnung, aber haben wir einen dauerhaften Nachfrageeinbruch? Mhm. Also das würde ja dann bedeuten, dass die Blase platzen würde, beziehungsweise dass die Wohnungen zu Preisen auf den Markt kommen, die keiner mehr bezahlen möchte. Mhm. Und ich würde sagen, beides ist eigentlich generell in China nicht der Fall. Mhm. Weil Nachfrage ist natürlich nach wie vor groß. Da sind noch 600-700 Millionen Menschen, die haben noch gar keine Wohnung. Die sind noch gar nicht in dem Bereich, wo sie sich eine eigene Wohnung leisten können. Die wollen da erst noch rein, die drücken noch auf den Markt. Da ist also noch sehr viel Spielraum. Und auf der anderen Seite von den Preisen her wird man sicherlich, das ist aber in allen Volkswirtschaften so gewesen, mit sozialem Wohnungsbau dagegenhalten müssen, dass für die sozial Schwachen es dann eben entsprechend günstigere Wohnungen gibt. Da hat man jetzt auch in den neuen Regelungen eben das auch eingebaut, dass ein bestimmter Prozentsatz zu einem bestimmten Preis abgegeben werden muss bei den Wohnungen. Aber generell ist, glaube ich, die Bereitschaft, in Immobilien zu investieren, nach wie vor hoch. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt sich um einen dauerhaften Einbruch handelt, mhm. sondern ich glaube eher, dass man eben jetzt weniger spekuliert und vielleicht vernünftiger investiert im Immobilienbereich und das dann auch wiederum nachhaltiger ist, als es bisher gewesen war, wo es in manchen Bereichen doch auch ein Glücksspiel wurde. Und die Leerstände sind, glaube ich, wieder regionale, partielle Leerstände. Mhm. Die gibt es überall, aber grundsätzlich ist natürlich Wohnraum knapp in so einem Land. Und deswegen ist es halt oft auch so, dass Wohnungen dann mal 2 Jahre leer stellen und dann werden sie doch noch verkauft. Oder wie es früher war, und das will der Staat eben jetzt unterbinden, dass sich Leute Wohnungen kaufen und so viel Gewinn an der Wertsteigerung machen, dass sie gar keine Lust mehr haben, die Wohnungen zu vermieten. Und da hat der Staatspräsident vor 1,5 Jahren gesagt, Wohnungen sind nicht zum Spekulieren da, sondern zum Leben. Und da wurde jetzt sozusagen eine Regelung eingeführt, die das unterbindet bzw. schwieriger macht. Und das sind Reformprozesse, die laufen natürlich in einem so großen Land nicht reibungslos. Da gibt es Verwerfungen, da gibt es Korruption, da gibt es Ungerechtigkeiten. Aber wichtig ist, dass man sich die lange Strategie anschaut und anschaut jetzt und nicht jede Bodenwelle mitnimmt, sondern guckt, ist eigentlich die Richtung der Straße geht die in eine Richtung, in die ich gehen möchte. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei den Investitionen wichtig. Und wenn man sieht, okay, diese Spielregeln sind sinnvoll, dann kann man eben den Einbruch seiner Investitionen verschmerzen, weil man weiß, das wird sich wieder erholen und wird dann weitergehen. Wenn man es schnell mitnehmen will, dann ist es allerdings ist der chinesische Aktienmarkt und auch der asiatische Aktienmarkt ein sehr bitteres Pflaster, wo es in den letzten Jahren nicht viel zu ernten gab.
Letzte Frage, und Sie haben eigentlich die wunderbare Überleitung gegeben, weil Sie haben ja gesagt, wenn die Perspektive da ist, wenn die Richtung stimmt und wenn diese Gesetze eigentlich dazu dienen, okay, jetzt kurzfristig Schmerzen zu verursachen, aber langfristig Prosperität, dann hinterfragt man jetzt aus westlicher Sicht oder aus meiner Sicht die Regelung des Kryptowährungsverbots und also auch dieses Mining-Verbot und all das, das hinterfragt man schon, weil Kryptowährungen oder digitale Währungen sind aus meiner Sicht schon ein Mittel, um schnell Gelder von A nach B zu transferieren. Also ja, das ist gar nicht mehr bewerten. Da wird natürlich auch viel Betrug und Scam und alles Mögliche wird mit dabei sein. Aber Fakt ist, Xi Jinping, oder jetzt habe ich es wahrscheinlich wieder falsch gesagt, kann Bitcoin
schon besser als eben.
kann Bitcoin nicht verbieten. Also das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist es
in der Frage. Aber auch hier gibt es einen anderen Blickwinkel.
Sehr gut.
Und dieser Blickwinkel, den kann man in einem Stichwort beschreiben. Und das Stichwort heißt Kapitalflucht, Ausbluten Chinas. Die Chinesen haben sich sehr genau die Entwicklung in Russland angeschaut und haben gesehen, wie sozusagen die Assets Russlands nach der Öffnung praktisch ins Ausland verschoben wurden und für die Volkswirtschaft für immer verloren waren.
Ich meine, Stichwort Oligarchen.
Stichwort Oligarchen. Und China hat gesagt, das wollen wir nicht. Wir haben sehr, sehr strenge Kapitalverkehrskontrollen. Sie wollen jederzeit in der Lage sein, zu steuern, wie viel Geld aus dem Land geht und wie viel im Land bleiben muss. Und die Bitcoins waren natürlich in der Lage, diese Macht zu unterlaufen.
Klar.
Und jetzt muss man also abwägen zwischen den Vorteilen von Bitcoin und den Nachteilen und den Risiken, die bestehen, wenn plötzlich massenhaft chinesische Investoren ihr Geld ins Ausland bringen. Und da hat sich die chinesische Regierung für den einen Weg entschieden und gesagt, okay, das geht nicht anders, man kann es nicht halb erlauben, weil man es ja nicht kontrollieren kann. Das ist ja eine Eigenheit von Bitcoin. Man kann es nicht sozusagen stoppen, man kann nur sagen, kein Bitcoin oder Bitcoin. Das ist total binär strukturiert. Und da hat sich die chinesische Regierung entschieden, auf Bitcoin zu verzichten innerhalb Chinas. Und die Research oder das Ausprobieren in diesem Bereich dann auf Hongkong zu finden, wo es sozusagen, wo es erlaubt ist, wo es toleriert wird, wo man versucht, in diesem Bereich Erfahrungen zu sammeln. Und tatsächlich kann man sagen, dass die Freiheit und die Anonymität des Geldverkehrs ist mir wichtiger als das Risiko des Ausbluten des Staates. Aber man kann eben auch zum entgegengesetzten Schluss kommen.
Und das meine ich. Man könnte sich auch hinterfragen, warum gehen Leute mit ihrem Geld raus? Kann man sich auch hinterfragen.
Naja, das ist ja ganz einfach. Das würde ich sagen, das ist ja, hat ja auch nicht so viel mit dem Erfolg Chinas zu tun, sondern das ist ja ein Thema All Eggs in One Basket. So, da ist natürlich jeder Kaufmann sagt, das möchte ich nicht, das ist für mich ein Klumpenrisiko, also versuche ich, Teile des Geldes ins Ausland zu bringen. Das muss noch nicht heißen, dass man davon ausgeht, dass die chinesische Wirtschaft schnell zusammenbricht. Und es gibt ja Exit-Möglichkeiten, die sind aber eben kontrolliert, zum Beispiel über Börsengänge. Was sehr interessant war vergangene Woche, haben sich ausgerechnet die Amerikaner und die Chinesen darüber geeignet, unter welchen Verfahren chinesische Unternehmen am New York Stock Exchange zugelassen werden, ohne dass sie komplett die Hosen runterlassen müssen.
Okay.
Weil die Chinesen haben gesagt, wollen wir nicht. Die Amerikaner haben gesagt, dann dürft ihr nicht bei uns hin, zu uns hin. Am Ende haben aber beide das Interesse gehabt, dass es funktioniert. Und jetzt haben sie sich auf einen Kompromiss geeinigt. Hongkong, der drittgrößte Finanzplatz der Welt, das vergessen wir auch immer wieder, wenn wir uns Hongkong anschauen. An diesem Ort werden diese Unternehmen jetzt geauditet. Und das war ein Kompromiss, mit dem die Amerikaner leben konnten und ein Kompromiss, mit dem die Chinesen leben konnten. Und da zeigt sich eben auch dieser Pragmatismus und von der chinesischen Politik durchaus auch der Wille, seine Unternehmen international investieren zu lassen. Aber eben die chinesische Politik möchte es kontrollieren. Sie möchte, dass es über ihren Schreibtisch geht. Sie möchte die Chance haben, zu sagen ja oder nein. Und das ist bei Bitcoin nicht gewährleistet. Auch das kann man kritisieren, weil das ein Eingriff in den freien Markt ist. Aber auf der anderen Seite kann man auch wiederum sagen, die chinesische Regierungsposition verstehen, die gesagt haben, pass mal auf, wir haben euch Privatunternehmen geschützt, wir haben den Markt für euch zugemacht, ihr seid mit unserer Hilfe gewachsen, wir haben jetzt keine Lust, dass ihr mit den Früchten ins Ausland habt.
Sehr interessanter Perspektivwechsel in diesem heutigen Beitrag, Herr Sieren, das war ganz, ganz toll. Und für all diejenigen, die mehr Lust haben auf China, die vor allem das Ganze mal verstehen wollen. Und ich glaube, das kann jetzt nicht in einem Beitrag, der jetzt vielleicht, weiß ich gar nicht, 40 Minuten gedauert hat, das ist nicht möglich. Dann kann ich einmal hier dieses rote Buch von Herrn Sieren, Zukunft, Fragezeichen, China, Ausrufezeichen, empfehlen. Und das dürfen wir hier jetzt auch gleichzeitig mal einblenden. Sie haben jetzt ein weiteres Buch geschrieben, Herr Sieren. Wollen Sie das vielleicht mal in wenigen Worten zusammenfassen oder vorstellen?
Das heißt Shenzhen, Zukunft made in China, zwischen Innovation und Kontrolle. Und in diesem Buch geht es darum, das neue Silicon Valley vorzustellen und da mal hinter die Kulissen zu schauen und zu erklären, warum das wichtig ist. Ist leider ein dickes Buch geworden, aber für alle die nicht mehr lesen, ich habe es auch selber eingesprochen, also man kann es hören. Cool. Und wem das auch noch zu viel ist, der kann auf LinkedIn gehen, sich einfach unter meinem Namen bei LinkedIn vernetzen. Und da fasse ich so dreimal die Woche ganz knapp die wichtigen Entwicklungen zusammen und zwar immer unter dem Stichwort Perspektivwechsel. Also Aha. da sieht man dann die andere Perspektive, die man vielleicht an anderen Stellen sonst nicht so bekommt.
Mega stark. Herr Sieren, vielen Dank für den Beitrag und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram. Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.